Ja, es ist erst einige Wochen her, da habe ich mich mal so ein bisschen auf unserem Balkon umgeschaut. Der lag bis dahin noch im Winterschlaf, aber da immer mal wieder die Sonne rausgekommen war, habe ich gedacht, ich mache schon mal ein bisschen sauber und räume ein bisschen auf. Deswegen wahrscheinlich jetzt der Ordnungswahn, genau. Und ich dachte, ja, das dauert bestimmt nicht mehr lange, da kannst du dich in deiner Mittagspause mal auf den Balkon setzen, ein bisschen in die Sonne blinzeln und dann ist es ja schön, wenn da so ein bisschen, ne, klar Schiff ist. Und bei der Gelegenheit fiel mir dann doch auf, dass einige Blumenzwiebeln, die da noch so auf der Fensterbank rumstanden vom letzten Jahr, dass sie schon tüchtig ausgetrieben hatten. Und ja, schaut mal, was mittlerweile draus geworden ist aus meinen kleinen Traubenhyazinthen. Die ganze Zeit hatte ich mich gar nicht um sie gekümmert. Also ehrlich gesagt habe ich sie vergessen. Und ich hatte so im letzten Jahr gedacht, naja, lass mal stehen, vielleicht kommt ja noch mal was. Habe das aber gar nicht wirklich geglaubt, weil das war ja nur so ein kleines Gläschen und mit so ein bisschen Erde wirklich nur drin. Dann dachte ich, naja gut, mal gucken, ob da was kommt. Ja, aber nun sind sie da. Unbeachtet und ganz unerwartet für mich sind sie da doch aufgesprost. Wie so vieles ja im Frühjahr plötzlich wieder da ist, von dem wir vielleicht schon gedacht hätten, da ist nichts mehr zu machen, also da wird nichts mehr draus. Aber dann wächst es auf und wird manchmal sogar noch kräftiger und schöner als je zuvor. Der Frühling kommt. Doch erst einmal ist da eben nur ein ganz zartes Pflänzchen, vielleicht so ein paar Halme, so ein bisschen grün, was so vorsichtig nach oben sprießt, ganz klein und leicht zu übersehen. Und doch schon eben mit dieser tollen Botschaft, der Winter ist vorbei, der Frühling kommt, das Leben bricht sich Bahn. Ja, und ich muss euch sagen, ich freue mich total über mein kleines Pflänzchen. Also für mich ist das so ein richtiges Hoffnungszeichen. Und das war es auch, als ich so das erste Mal in diesem Jahr darauf aufmerksam wurde, weil ich dachte, boah, gerade jetzt, ne, in so einer dunklen Zeit, wo es immer neue Katastrophenmeldungen gibt, Corona weltweit immer noch, man denkt ja, wir kommen da irgendwie überhaupt nicht mehr raus. Dann das Jahrhunderthochwasser in Deutschland, jetzt Krieg in Europa. Und ja, viele fragen ja mit bangem Herzen, ja, was kommt jetzt denn als nächstes? Irgendwie scheint so unsere ganze Welt aus den Fugen geraten. Angst macht sich breit. Und doch sind sie eben da, diese kleinen Zeichen der Hoffnung. Und auch größere Hoffnungszeichen, wenn wir sie denn sehen. Kürzlich war ich in einer Gemeinde zum Predigen eingeladen und dort haben sie spontan beschlossen, dass sie so einen Fürbitten-Gottesdienst machen, eben für diesen Krieg in der Ukraine und um eben für die Menschen in der Ukraine und auch in Russland zu beten. Und ich wurde dann gebeten, dort so eine Kurzpredigt zu halten. Ja, das kann ich auch. Ich kann auch kurz. Genau, die waren ganz überrascht, dass das tatsächlich so klappte. Auf jeden Fall sollte es da um das Thema Gebet, vor allem eben Fürbitte gehen. Und da hatte ich mir einen Vers aus dem Jesaja-Buch rausgesucht, der mir schon seit einem Jahr sehr wichtig geworden ist. Und wir saßen da im Gottesdienst und es kam noch ein Lied vor der Predigt und ich habe schon mal diesen Vers aufschlagen wollen, steht im Jesaja-Buch ziemlich weit hinten und landete aber irgendwo vorne in Jesaja 11 und da fiel mein Blick so auf eine Stelle, die muss mich schon mal angesprochen haben, denn die ist hier hochgeleuchtet und umkringelt und so, also hat mich wohl schon mal berührt und jetzt fiel in diesem Gottesdienst mein Blick da drauf und ich dachte, wow! Also wie großartig ist das denn und welche Hoffnung wecken denn diese paar Verse? Und ich wusste sofort, das wird meine nächste Predigt. Genau, und die ist heute. Und da geht's in Jesaja 11, in dem ganzen Kapitel, geht's um eine neue Zeit. Eine Zeit, die mit Jesus Christus angebrochen ist, die aber jetzt noch nicht vollendet ist. Also es, das, was mit Jesus begonnen hat, ist ja noch nicht endgültig so, wie es dann einmal sein wird und wie wir es auch einmal leben werden. Im Kapitel 11 ist davon die Rede zum Beispiel, dass da Tiere, die normalerweise, wo der eine der Feind des anderen ist, so wie Wolf und Lamm und Kalb und Junglöwe und so, also dass die da friedlich zusammensitzen und nebeneinander und keinem kann was passieren, dass selbst kleine Kinder rundum geschützt sind, wenn sie mal im Spielen mal so nach einer Giftschlange touchen oder so, das macht denen also alles nichts aus, weil da kann überhaupt nichts passieren, weil in dieser Welt gar nichts Bedrohliches mehr sein wird, nichts Schlimmes, kein Schmerz, nichts, was irgendwie gefährlich werden kann. Eine Welt voller Friede, ganz und gar erfüllt und durchdrungen von Gottes Herrlichkeit. Okay, ihr werdet mit mir übereinstimmen, da sind wir noch nicht. Das erleben wir eben auf dieser Seite des Lebens noch nicht. Aber wir sehen uns danach, oder? Und diese Zeit kommt. Und die hat schon begonnen mit Jesus. Als er Mensch wurde, als er auf der Erde gelebt hat, als er am Kreuz gestorben ist und als er dann wieder auferstanden ist, da hat diese neue Zeit begonnen. Und sie wächst auf. Und ja, sie wächst auf wie meine kleine Traubenhyazinthe, nur viel herrlicher und viel größer und viel machtvoller. Und ich dachte, naja, vielleicht tut es uns ja gerade in einer Zeit wie dieser gut, wenn wir uns mal anschauen, was hier in Jesaja 11 gesagt wird über den Herrn, mit dem wir unterwegs sind, in dem wir uns auch schon aufgehoben wissen dürfen, dem Herrn, in dessen Auftrag und mit dem gemeinsam wir Hoffnung in eine Welt tragen dürfen, die Hoffnung wirklich nötig hat. Ich lese Jesaja 11, die Verse 1 bis 5, nach der Elberfelder Übersetzung. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gradheit. Wo bin ich denn jetzt? Habt ihr das noch? Ja. Und er wird die Gottlosen töten. Moment. Genau, lass mich das hier mal verfolgen. Genau. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Genau, jetzt. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Genau, soweit. Jesus ist der Christus. Er ist der Messias, wie es im Hebräischen heißt. Also das bedeutet, er ist der Gesalbte Gottes. Im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt für ihr Amt. Und damit bekamen sie auch den Heiligen Geist übertragen, der sie in die Lage versetzt hat, das, was Gott ihnen aufgetragen hat, auch zu tun. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch, der erste König von Israel, Saul, und dann auch sein Nachfolger David, die wurden ja im Auftrag Gottes von Samuel zum König berufen und in diesem Zusammenhang eben auch von ihm gesalbt. Und bei David war das ja schon lange der Fall, bevor er überhaupt seine Regierung als König dann antreten konnte. Also als er von Samuel gesalbt wurde, da war er noch ein kleiner Hirtenjunge, wohnte noch zu Hause. Dann hatte er ja noch eine ganze Zeit, in der er am Königshof von König Saul seinen Dienst getan hat als Harfespieler und als Waffenträger in der königlichen Armee, hat dann ja auch zahlreiche Kämpfe bestritten. Dann war er ja noch Jahre vor Saul auf der Flucht, bevor er dann endlich eben König werden konnte. Aber in diesen ganzen Jahren war er eben schon gesalbt zum König und damit war klar, dass Gott ihm schon dieses Amt übertragen hatte, dass er ihn also schon berufen hatte. Und als Samuel David, da war er ja noch kein König, eben gesalbt hat, da wohnte er ja eben noch zu Hause. Und das war dann auch im Haus seines Vaters Isai, da hat eben Samuel dieses Salböl über Davids Kopf ausgegossen und da wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt und da heißt es in 1. Samuel 16, 13, der Heilige Geist kam über ihn von diesem Tag an und darüber hinaus. Also er ist auch bei ihm geblieben. Und die Königsherrschaft dieser Könige von Israel, die währte immer eine bestimmte Zeit. Bei den ersten drei Königen noch sehr lange, Saul, David und Salomo, jeweils 40 Jahre haben die geherrscht. Das ist schon eine ganz ordentliche Zeit. Aber trotzdem war ihre Herrschaft auch zu Ende. Da war ihre Zeit eben abgelaufen. Bei Jesus ist das anders, weil Jesus ist der eine Gesalbte Gottes in alle Ewigkeit. Er ist der Nachkomme aus diesem Stumpf Isais. Also auf der menschlichen Ebene ist Jesus ein Nachfolger König Davids. Und gleichzeitig ist er eben als Sohn Gottes eingesetzt. Er ist dieser besondere Thronfolger, der David eben verheißen war. Und er ist der Retter, er ist der Retter für das Volk, ne? Wo Gott gesagt hat, diesen Retter werde ich euch senden. So, okay. Der ewige König, der eben sein Friedensreich aufrichten wird und sein Volk sammelt und dessen Herrschaft eben niemals endet. Und als Jesus sich im Jordan taufen ließ, da öffnete sich der Himmel und dann wurde er mit dem Heiligen Geist gesalbt. Also eine Stimme kam aus dem Himmel, die Stimme Gottes, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und Jesus sah dann den Heiligen Geist wie eine Taube auf sich herabkommen. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. So hat Jesaja es prophezeit und so ist es dann auch gekommen. Also der Heilige Geist war wirklich Kraftquelle für alles, was Jesus auf der Erde getan hat. Und seine Wesensmerkmale, also die Wesensmerkmale des Heiligen Geistes, die waren 1:1 auch an Jesus zu sehen. Und was das für Wesensmerkmale sind, das erfahren wir hier, das habe ich gerade vorgelesen in Vers 2. Und genau, da kommt das auch. Genau, Weisheit und Verstand, Rat und Kraft, Erkenntnis und Gottesfurcht. Das klingt doch gut, oder? Also mal ehrlich, wer von uns wünscht sich nicht zum Beispiel Weisheit? Gerade doch in Zeiten wie diesen, oder? Wo man so gar nicht so genau weiß, wie auf gute Weise mit all dem umgehen, was da gerade passiert. Auch für die Regierenden. Ja, was ist gut? Was ist irgendwie hilfreich? Was ist klug eigentlich in der Interaktion mit einem Machthaber, der unberechenbar ist? Führt das, was in den Augen der Regierungsverantwortlichen Sinn macht und worauf man sich dann in Europa auch einigen kann, führt das wirklich zu dem gewünschten Ergebnis? Bringt es den ersehnten Frieden oder eskaliert die Lage völlig mit unabsehbaren Folgen? Da braucht es Weisheit. Aber nicht nur Politiker brauchen Weisheit, sondern wir alle brauchen Weisheit, damit wir gute Entscheidungen treffen können, damit wir ein gelingendes Leben führen können. In den Sprüchen werden wir aufgefordert, nach der Weisheit zu suchen, wie nach einem kostbaren Schatz. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, auch Spannkraft und innere Stärke, Widerstandsfähigkeit und Erkenntnis, das ist wichtig. Und Jesus mangelt es an nichts davon. Er ist nie ratlos. Er muss auch nie sagen, oh, warte mal, da muss ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. Er muss nicht erst überlegen, wie man mit der jeweiligen Situation klug umgehen könnte. Er weiß, was zu tun ist. In ihm, heißt es in Kolosser 2, Vers 3, also in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und dieser Jesus, dem es nie an Weisheit mangelt, hat, so heißt es hier, Wohlgefallen, also Freude an der Furcht des Herrn. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in dieser Auflistung steht eben die Weisheit am Anfang und die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dem Herrn am Ende. Also diese Auflistung der Wesensmerkmale ist quasi eingerahmt von der Weisheit und der Ehrfurcht vor Gott. Und das gehört auch zusammen und das ist miteinander verbunden. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. Jesu Leben auf der Erde war geprägt von der Furcht des Herrn. Und wenn wir wissen wollen, was Gottes Furcht bedeutet, weil manche Leute tun sich schwer damit, auch manche Christen, weil sie verbinden damit so eine Angst. Aber wenn wir wissen wollen, was es heißt, als gottesfürchtiger Mensch zu leben, na dann schauen wir uns doch am besten den an, der Freude hatte an der Furcht des Herrn. Und das ist Jesus. Hatte Jesus Angst vor dem Vater im Himmel? Nein. Aber drei kleine Beobachtungen mal, was bei Jesus der Fall war, worin sich die Ehrfurcht vor dem Herrn zeigte. Jesus lebte in der Abhängigkeit vom Vater. Er tat keinen Schritt, ohne anzuerkennen, dass er auf den Vater im Himmel angewiesen war, an dem er sich orientiert hat, der Vater, der ihm zeigte, was zu tun ist. Jesus hat sein Herz weder an irgendwelche Dinge gehängt, die in dieser Welt waren, noch an irgendwelche Menschen, noch hat er versucht, sein eigenes Ding zu machen. In Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus von sich selbst, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus lebte in der Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Und er blieb in der engen Verbindung mit seinem Vater. Er war also ständig in Kontakt mit ihm. Hat durch den Heiligen Geist kontinuierlich die Verbindung mit dem Vater gehalten. Seine Antennen waren, wenn man so will, immer auf Empfang. Immer wieder hat Jesus ja auch sich zurückgezogen, um in der Stille wirklich diese Zeit mit seinem Vater im Himmel sich zu gönnen, in der Ruhe, in der Stille auf die Stimme des Vaters zu lauschen, sich von ihm auf- und ausrichten zu lassen, sich auch immer wieder seine Liebe zusprechen zu lassen. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Enger als eins zu sein geht nicht. Jesus lebt in der Abhängigkeit vom Vater und er blieb ständig in der Verbindung mit dem Vater. Und Jesus ordnete sich dem Willen seines Vaters in allem unter. Selbst seine Kreuzigung im Garten Gethsemane, als er fast an der Last seines Auftrags zerbrochen wäre, ihr erinnert euch vielleicht, diese Nacht, die er da verbracht hatte, wo er seine Jünger gebeten hat, mit ihm wach zu bleiben, weil er sich so gewünscht hat, dass seine Freunde da ein Stück dieser Gebetslast mit ihm tragen. Aber die sind eingeschlafen. Und da hatte er eben wirklich diesen Gebetskampf, wo er wirklich darum gerungen hat, seinen Willen dem Willen des Vaters unterzuordnen. Und er hätte sich das Kreuz wirklich, wirklich gern erspart. Und er wäre gern einen anderen Weg gegangen, wenn das möglich gewesen wäre, um diese Welt zu retten. Aber er hat sich dem Willen seines Vaters unter Schweiß und Tränen untergeordnet. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das sind so drei Dinge, an denen wir sehen können, was es bedeutet, in der Ehrfurcht vor Gott zu leben. Jesus hatte Freude, er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er lebte in der Abhängigkeit vom Vater, er blieb ständig mit ihm in Verbindung und er hat sich in allem dem Willen seines Vaters untergeordnet. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Gott den Heiligen kennen, das ist Einsicht. Beten wir doch, dass wir unseren Herrn immer besser kennenlernen, dass er unsere Herzen wirklich mit dieser Ehrfurcht vor ihm füllt und sie auch in der Ehrfurcht vor ihm erhält. Das bete ich ziemlich oft. Herr, erhalte mein Herz in der Ehrfurcht vor dir. Und beten wir doch auch, dass für unsere Regierenden, auch dazu werden wir ja in der Bibel aufgefordert, für die zu beten, die in unserem Land Regierungsverantwortung tragen, dass sie sich dem Einfluss Gottes öffnen, dass sie auch nach Gott fragen und dass sie sich in ihren Entscheidungen von ihm leiten lassen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das ist der Herr, mit dem wir unterwegs sind, der sein ewiges Friedensreich aufrichtet mit seiner Gemeinde und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jesus hat Macht, aber er setzt diese Macht nicht mit Gewalt durch. Und so versucht es ja mancher weltliche Herrscher. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er nimmt sich der Schwachen an und er verhilft den Rechtlosen zu ihrem Recht. Und er wirbt immer noch ganz geduldig um Menschenherzen. Und Jesus sieht tiefer. Er urteilt nicht nach dem Augenscheinlichen, nach dem, was man so sieht, was so offensichtlich ist. Jesus sieht jedem Menschen mitten ins Herz. Er kennt seine Geschichte, er kennt von jedem Menschen die Verletzungen, er kennt die Grenzen, die Möglichkeiten, er kennt die Sehnsüchte, er sieht die Ängste und er sieht auch die Irrtümer. Er weiß, was jeden Menschen antreibt. Und er lässt sich nicht täuschen von einer glatten, schönen Fassade und auch nicht von irgendwelchem Imponiergehabe. Er lässt sich auch nicht durch Drohungen einschüchtern. Weil Jesus hat den Sieg bereits errungen. Und deshalb muss er auch nicht um seinen Sieg bangen. Aber noch ist der Feind Gottes eben nicht endgültig vernichtet. Noch mischt der Teufel diese Welt ordentlich auf und richtet Zerstörung an, geht umher, wie es in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Was wir in dieser Welt sehen und erleben an Krieg, an Terror, an Gewalt, das alles ist sichtbarer Ausdruck dieses gewaltigen Kampfes dahinter, der in der unsichtbaren Welt stattfindet, und in dem wir als Gemeinde Jesu auch mit hineingenommen sind. Lasst uns das im Blick behalten, damit wir diese Dinge auch geistlich einordnen und auch unsere Verantwortung als Gemeinde Jesu wahrnehmen. Dass wir beharrlich beten für die Menschen in Russland, für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen auch überall auf der Welt, die unter Kriegswirren leiden. Weil ich meine, jetzt kommt es uns mal nahe, da es in Europa ist, ja. aber es ist lange, lange, lange schon in irgendwelchen Enden der Erde immer Krieg. Und Menschen leiden unter Krieg, unter Hunger, unter Verfolgung und so. Und ja, dass wir da auch betend für diese Menschen eintreten. Dass wir auch beten in der Autorität, die unser Herr uns überträgt. Weil er nimmt uns mit hinein in seine Regierungsverantwortung und er überträgt uns Autorität. Und wir sollen in der Fürbitte auch nicht da so betteln, als ob Gott jetzt unser Gegner wäre, den wir jetzt irgendwie beknien müssen, dass er sich mal bequemt einzugreifen, sondern dass wir im Gebet mit Gott an einem Strang ziehen, auf seiner Seite, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir wirklich auch Jesu Ruhe, Jesu Sieg auch wirklich ausrufen, seinen Namen auch in Situationen hineinsprechen, dass wir beten darum, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird und dass wir auch fragen, Herr, wie kann ich jetzt in dieser Situation, die so vielen Angst macht, vielleicht auch mir selbst, wie kann ich da so leben, wie es dir gefällt? Wo und wie willst du mich, willst du uns als Gemeinde zu deiner Ehre und zum Segen für andere Menschen einsetzen? Lassen wir uns doch bitte nicht einreden, unser Herr wäre machtlos, nur weil er jetzt nicht so dazwischen haut, wie wir es uns vielleicht wünschen. Jesus lässt sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Er spricht das letzte Wort und jeder Mensch ausnahmslos wird sich einmal vor ihm verantworten müssen. Ja, Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig, aber er ist nicht irgend so ein harmloser, übrig gebliebener Alt-Hippie, der da jetzt so rumläuft und so ein bisschen Peace und Love verkündet, sondern er ist der Herr. Er ist der Richter. Er ist treu und wahrhaftig und gerecht. Hier heißt es, Gerechtigkeit ist der Schurz seiner Hüften und Treue, in anderen Übersetzungen heißt es auch Wahrheit, der Schurz seiner Lenden. Gerechtigkeit ist der Schurz seiner Hüften und Treue und Wahrheit, der Schurz seiner Lenden. Die Lende ist der Teil des Menschen, der im bildlichen Sinne für den Sitz der Kraft gebraucht wird. Aus den Lenden des Mannes kommt der Nachwuchs vor einem Einsatz, einem Kampf beispielsweise, oder auch bevor die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, da sollten sie ihre Lenden gürten. Und das ist auch dieses Lendengürten, wozu wir Christen in dem Kampf mit unsichtbaren Mächten aufgerufen sind. Das ist das Erste, was wir tun sollen, unsere Lenden mit der Wahrheit zu umgürten. Könnt ihr in Epheser 6 nachlesen. Jesus ist ein starker und kraftvoller Herr. Er ist umgürtet mit Gerechtigkeit, Treue und Wahrheit. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, heißt es in Jesaja 42. Den Gottlosen und Gewalttätigen aber, der meint, sich selbst zum Herrn über Leben und Tod erheben zu können, den wird er zur Rechenschaft ziehen. In aller Konsequenz. Sein Wort wird den, der sich dem Bösen verschreibt, treffen wie ein Stock. Und der Hauch seiner Lippen, heißt es hier, wird den Gottlosen töten. Gott haucht dem Menschen seinen Atem ein und er wird eine lebendige Seele, so heißt es ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfungserzählung. Das Leben beginnt mit Gottes Atem. Es kann aber auch mit dem Hauch seiner Lippen enden, und zwar endgültig. Und ich stelle mir das so bildlich vor. Böse, gottesfeindliche Menschen stehen dann eines Tages vor Jesus und möglicherweise hatten sie in diesem Leben wirklich viel, viel, viel Macht, haben sich aufgeführt und auch gefühlt, als wären sie Gott gleich oder als wären sie noch höher als Gott. Als könne ihnen nichts und niemand was anhaben. Aber das ist ein Irrtum, weil Jesus pustet ihr Leben aus, wie man eine Kerze auspustet. Also er macht und ihr Leben erlischt. Weil Jesus bietet jedem seine Rettung an, aber dieses Heil ist eben nur in ihm zu bekommen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und wer das nicht will, ja, der läuft in die andere Richtung. Aber Jesus lässt sich nicht spotten, weil er spricht das letzte Wort. Er ist der Richter und Retter. Er ist der Heiland, der Befreier und Erlöser. Er ist Tür zum Leben. Er ist Zukunft und Hoffnung. Und er ist der Grund, auf dem wir sicher stehen in allen Lebenslagen. Und diesem Herrn dürfen wir uns anvertrauen in allen Irrungen und Wirrungen dieser Welt, die wir hier erleben und erleiden. Und wenn es einmal ganz dunkel wird in dieser Welt, dann ist er immer noch da. Und wenn es zu Ende geht mit uns, dann ist er immer noch da. Und dann fängt er mit seiner Gemeinde neu an. Weil Jesus Christus ist das Leben. Von ihm und in ihm und durch ihn hat diese Welt immer noch allen Grund zur Hoffnung. Und er ist der Hoffnungsträger und seine Gemeinde, die ihn in dieser Welt repräsentiert, ist mit ihm, darf mit ihm Hoffnungsträger sein. Und ich wünsche uns sehr, dass uns das wirklich ins Herz sinkt und dass wir wirklich uns von dieser Hoffnung in Jesus wirklich ganz erfüllen lassen und dass sie aus uns herausströmt, wirklich auf die Menschen um uns her und dass wir diese Hoffnung wirklich mit frohem Herzen weitertragen zur Ehre unseres Herrn und zum Segen für die Menschen um uns her. Amen. Lieber Herr, danke, dass du der Herr bist, einzigartig, unvergleichlich, Herr, über Himmel und Erde, und dir gleitet keine Sekunde in dieser Welt aus der Hand. Danke, dass du unsere Herzen kennst mit allem, was darin vor sich geht. Danke, dass du weißt, woran wir leiden, woran andere Menschen leiden. Danke, dass du unsere Ängste und Sorgen kennst. Und Herr, wirklich, wenn wir manchmal in diese Welt schauen, dann ist das wirklich so ein Durcheinander, da kann man wirklich irre dran werden. Da kann man ja eigentlich nur verzweifeln, wenn man auf all das nur schaut. Aber du sagst uns, dass du das Leben bist, dass du die Wahrheit bist, dass du die Zukunft und die Hoffnung bist. Und du hast uns zu dieser Hoffnung berufen, eine Hoffnung, die in dieser Welt schon ganz real sein darf, und die über das Leben in dieser Welt hinausreicht. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen ganz weit öffnest für dein Licht, für deine Liebe, für deine Wahrheit, für deine Hoffnung, für deine Sicht der Dinge, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in deinen Blick auf diese Welt. Und dass wir ja wirklich Hoffnungsträger sind. Deine Gemeinde, die hell strahlt, in einer dunklen Welt und dein Licht weiterträgt und ja, dass andere von dir angezogen werden. Herr, wir befehlen dir all die Menschen an, die jetzt gerade so leiden, die bedroht sind, die in einem Krieg kämpfen müssen, den sie sich nicht selbst ausgesucht haben, die das gar nicht möchten, aber doch mit drin stecken. Wir bitten dich für all die Mütter mit ihren Kindern, die jetzt auf der Flucht sind, die auch teilweise schon überall angekommen sind, dass sie wirklich offene Türen vorfinden und dass ihnen Menschen begegnen, sodass deine Liebe durch sie hindurchstrahlt, dass sie aufatmen können. Wir bitten dich um die Kinder, die jetzt diese traumatischen Erfahrungen machen, dass du sie heilst. Und dass du sie tröstest und mit deinem Schutz umgibst und dass du ihnen begegnest und ihnen Hoffnung schenkst in dir. Herr, wir bitten dich, dass du eingreifst und wir bitten dich, dass ja, wir wirklich diesen Trost in dir weitertragen können und dass ja, wir dir zur Ehre leben. Danke, dass du der Herr bist, immer noch. Du bist der Sieger, Jesus, und darauf dürfen wir uns felsenfest verlassen. Dank dafür. Wir loben deinen Namen. Amen.